Deutschlandfunk. Das Wochenendjournal.
Hallo.
Das ist ja wohl eine Wucht hier draußen.
Ja.
Was ist das?
Es sind alle Schritte der Buchherstellung.
Von rechts angefangen?
Nee, da vorne ist der Autor. Und vom Autor geht das Ganze dann in den Satz. Dann hat man die Daten, die Lampe hängt da, weil das die Belichtung ist. Dann wandert das Ganze in die Druckmaschine. Also hier vorne wird noch das Papier angeliefert. Dann ist da die Weiterverarbeitung und da ist dann das fertige Buch mit dem Leser.
Ralf Liebe steht vor seinem Verlag südlich von Köln und erklärt die Zeichnungen an der Außenwand. Er hat das bunteste Haus im Ort, kurz vor dem Kreisverkehr links. In Frankfurt trifft sich diese Woche alles, was in der Buchbranche Rang und Namen hat. Nur Ralf Liebe tut das, was er immer tut. Er ist zu Hause im rheinischen Weilerswist und druckt Bücher. Es geht auch ohne Buchmesse, vom Überleben eines Kleinverlags. Willkommen zum Wochenendjournal mit Bettina Schmieding. Gleich bei Deutschlands ältestem Staatswald, dem Kottenforst, und eingekeilt zwischen den Autobahnen A61 und A1 liegt Weilerswist. Ralf Liebes Großvater war hier Gemeindebrandmeister, sein Vater schon Regierungsdirektor und eigentlich sollte Sohn Ralf studieren. Stattdessen ließ er sich die Haare wachsen und wurde Drucker. Im Haus seines Opas stand erst eine Druckmaschine, dann zwei. Und als es so viele waren, dass Leute Führungen haben wollten, hing der Drucker Liebe ein Museumsschild vor die Tür. Heute sind 8 Autorinnen gekommen, um sich das Museum für Druckgeschichte und Buchherstellung zeigen zu lassen. Der Hausherr streicht sich eine blonde Locke hinters Ohr und begrüßt die Damen persönlich.
Herzlich willkommen. Ich muss gerade so ein paar Sachen so als Einleitung erstmal gerade sagen. Vielleicht sind Sie nachher ein bisschen enttäuscht, wenn Sie jetzt irgendwie denken, Sie haben mit einem Museum zu tun, weil es sind erstmal nur 160 Quadratmeter, was für ein Museum relativ gering ist. Dann ist es gleichzeitig ein Handwerksbetrieb, der sich dann auch noch darauf spezialisiert hat, Bücher zu machen. Auch dafür sind 160 Quadratmeter relativ gering. Allerdings ist dann so ein bisschen der Sonderfall hier, dass es die komplette, wie man so schön in Neudeutsch sagt, Fertigungstiefe hat. Das heißt also, alle Bücher, die hier hergestellt werden, sind von Satz, Druck, Vorstufe bis dann halt zur Buchbinderei, Endfertigung, wird alles da unten in diesen Räumen gemacht. Das heißt also, wenn Sie bisher nicht wissen, wie man Bücher herstellt, dann kann ich Ihnen versprechen, werden Sie zumindest wissen, wie man früher Bücher hergestellt hat. Dieses ganze Gewerbe ist in einem permanenten Wandel und einem permanenten Umbruch. Aber so, ich kann Ihnen da schon einiges mitgeben.
Auf dem Tisch hier liegt jetzt ein Buch mit dem Titel
Die Geschichte eines Mordes von Ernst Kaiser.
Was hat es damit auf sich?
Das Buch hat einen relativ langen Weg, bis das überhaupt zu mir gekommen ist. Das Manuskript war 1947 abgeschlossen. Es gab auch große Verlage in den 60er Jahren und noch Anfang der 2000er Jahre, die eigentlich dieses Buch mal machen wollten, es aber nie angefasst haben.
Warum haben Sie nun gerade dieses Buch verlegt?
Kann ich nicht sagen, musste ich wahrscheinlich tun. Also das ist auch eher rückenmarksgesteuert, als wirklich daran zu glauben, die Kosten, die ich mit so einem Buch habe, auch wieder reinzukriegen. Da vorne steht so ein Satz bei mir an der Wand, der mir schon eine gewisse Bedeutung hat. Hoffnung ist der Sieg des Wunsches über den Verstand.
Dieses Buch ist ja wirklich sehr gut besprochen worden, hat auf einer Bestenliste gestanden, ganz oben. Und was ist dann passiert?
Es ist mir nicht gelungen, dass der Buchhandel sich für so ein Buch aus einem kleinen Verlag begeistert und es ins Sortiment nimmt.
Das, obwohl es im Grunde ja immer eine absolute Publicity ist, wenn so ein Buch auf einer Bestenliste landet. Eigentlich sollte man doch meinen, dass das Verkaufsmittel schlechthin sei.
Mit anderen Verlagsstrukturen, das heißt also einer richtigen eigenen Presseabteilung, das sind ja alles Sachen, die ich irgendwie nebenbei noch versuche zu machen, wäre das Buch mit Sicherheit auch häufiger verkauft worden. Insoweit bin ich auch nicht für jedes Manuskript der tatsächlich optimale Ort, das weiß ich auch. Unabhängig davon muss ich aber trotzdem für mich feststellen, dass es eine gewisse Enttäuschung gibt, dass es einfach sehr wenig Neugierde noch grundsätzlich eher im Buchhandel gibt. Was passiert in den kleineren Verlagen rechts und links von den großen Konzernen?
Aber das wäre nochmal eine interessante Frage, ob sich aufgrund von Bestenlisten Bücher verkaufen oder eben nicht nur aufgrund von Bestsellerlisten.
Da gehst du ja wieder an den Punkt des Buchs als Ware. Ja. Die Verlagsvertreter bestimmen ja eigentlich inzwischen schon, was veröffentlicht wird und was nicht.
Ich denke, es läuft über diese Verlagsschiene, über diese Handelsschiene, diese Vertreter. Es läuft nicht über die Besprechungen. Also ein Freund von mir, der ist auch durch alle Talkshows gewandert. Das hat für ein riesiges Aufsehen gesorgt. Das Buch, es hat sich so gut wie überhaupt nicht verkauft. Es ist überhaupt nicht in den Buchhandlungen gelandet.
Das heißt, Publicity ist gar nicht der Trick.
Ich glaube, dass inzwischen, vorhin haben wir schon das Stichwort gehabt, Buch als Ware, ganz andere Kriterien als die Buchinhalte, als das Manuskript an sich eine Rolle spielen. Teilweise ist bestimmend, welches Format das hat, ob das in die Regale passt, ob man es gut präsentieren kann. Es muss so viele Kriterien erfüllen, die mit den Inhalten gar nichts zu tun haben. Ja, so dieser klassische Verleger wie früher, der Herr Liebe ist sicherlich da eine große Ausnahme. Die gibt es, glaube ich, in dem Umfang gar nicht mehr. Das sind Wirtschaftsleute.
Welche Rolle spielen denn die Verlagsvertreter?
Ich habe halt auch Buchhändlerin gelernt und man hat eine Aufmerksamkeit für die ersten 2, 3 Doppelseiten einer Vorschau, wenn überhaupt bei großen Verlagen, bei kleineren. Alles, was danach kommt, nimmt man als Buchhändler schon gar nicht mehr wahr. Wenn die Vertreter mit diesen Vorschauen kommen, dann haben die eine extra Mappe und sagen von vornherein, das Buch wird da besprochen, das wird da besprochen werden, der Autor wird in dieser Sendung sein. Das heißt, das sind nicht Sachen, die nach der Veröffentlichung passieren. Das wird mit der Marketingabteilung alles vorher abgesprochen. Ja. Und das ist ein Riesenaufwand natürlich auch für den Verlag, diese Dinge alle zu platzieren. Und ein kleinerer Verlag oder sogar ein Ein-Mann-Verlag, der hat diese Kapazität überhaupt nicht. Der kann vielleicht in der Regionalpresse hier und da mal was platzieren. Aber der hat keine Vertreter, die, wenn es soweit ist, durch die ganze Republik reisen. Dann kommt noch dazu die ganzen Zuverkäufe. Wir haben einen schönen Aufsteller. Bei dem Aufsteller wird dabei sein, das Buch heißt Blumen aus Athen. Da wird es dann ein Päckchen mit Samen geben, die kann man dazu kaufen. Das sind alles so Sachen, da springt ein Buchhändler drauf an, weil das sieht schön aus im Laden. Und es ist tatsächlich so, die Kunden kommen rein. Was optisch auffällt, ist das, wo sie als erstes hinsteuern. Ein Buch, was mit dem Rücken im Regal steht, das wird nicht mehr verkauft. Das ist einfach so. Das muss man mindestens einmal querstellen. Oder man muss mindestens 5 Exemplare auf dem Tisch liegen haben, damit die Kunden das überhaupt wahrnehmen.
Von dem Autoren, mit dem ich so viel zusammenarbeite und zusammengearbeitet habe, Lutz Rathenow, stammt so der schöne Satz, dass die Halbwertszeit von Büchern sich dem von Joghurt annähert. Das heißt, sie haben als Verleger im Prinzip 3 Monate Zeit, ein Buch überhaupt zu platzieren und Aufmerksamkeit für das Buch zu erzielen. Es ist ja mittlerweile auch so, dass, was früher auch nie gemacht worden ist, wenn Sie jetzt im Oktober auf die Buchmesse gehen und Bücher, die Sie in der Hand haben können, da steht Erscheinungsjahr 2012 drin, obwohl das Buch dann halt im September, Oktober 2011 fertig geworden ist, einfach in der Hoffnung, dass dann Rezensenten im Januar 2012 nicht sagen, ah, das Buch ist ja von vorigem Jahr.
Ralf Liebe wohnt direkt über der Druckerei. Mittags ruft manchmal seine Mutter an und fragt, ob er mitessen möchte. Er ist nie wirklich aus Weilerswist herausgekommen, aber er erweckt nicht den Eindruck, als ob ihm das zu schaffen machte. Wenn die Druckerei zu klein wurde, sagte er, hat er einfach noch einen Raum angebaut. 60 verschiedene Buchtitel veröffentlicht Ralf Liebe pro Jahr, meistens Auftragsarbeiten. 8 bis 10 Bücher jährlich aber sind seine eigenen Projekte. Vom Lektorat bis zum Verschicken an den Handel, alles liegt in seiner Hand. Diese Sorte Verleger, die in kleinen Auflagen richtige Bücher mit Bindung und Umschlag macht, die gibt es kaum noch. Ralf Liebe steht in seiner Küche über der vollgestopften Druckerei, dreht sich eine Zigarette nach der anderen und bringt sie mit einem Superman-Feuerzeug zum Qualmen. Um den langen Holztisch sitzen die 8 Autorinnen und lassen sich mit Kaffee versorgen. Die Frauen eint eine gemeinsame Passion.
Mörderische Schwestern?
Ja.
Was heißt das? Was sind mörderische Schwestern?
Also die mörderischen Schwestern ist die Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autorinnen.
Was treibt Sie nach Weilerswist?
Wir sitzen ja am Computer und schreiben die Bücher vorne und was dann hinten dabei rauskommt, eigentlich weiß ich persönlich gar nicht, wie das funktioniert.
Bei welchem Verlag erscheinen Ihre Bücher?
Beim Emmons Verlag in Köln, ein größerer Krimi-Regio-Verlag.
Hätten Sie bei denen nicht auch so eine Führung machen können?
Vielleicht, aber irgendwie bin ich jetzt halt auf den hier gekommen. Ja.
Ist es schwierig, einen Verlag zu finden?
Das kommt drauf an. Also für die historischen Krimis habe ich jetzt im Augenblick, toi toi toi, keine Probleme mehr. Aber ich habe ein anderes Buch geschrieben, das eben kein Krimi ist und kein Regio-Buch ist und es in der heutigen Zeit spielt. Und das passt nicht in das Verlagsprogramm von Emons rein. Und da brauche ich jetzt einen neuen. Und da bin ich jetzt auf der Suche.
Ja, hier haben Sie doch einen. Liebe.
Ja, mal sehen.
Wie muss so ein Verlag sein, bei dem Sie gerne veröffentlichen? Oder muss man ja alles nehmen, was man kriegen kann?
Also ich hoffe, dass ich besser schreibe, als dass ich alles nehmen muss, was ich gerade kriegen kann. Ich finde es schön, wenn ein Lektor, eine Lektorin sich wirklich um einen Autor kümmert.
Fühlen Sie sich da gut aufgehoben, wo Sie sind?
Möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Nee, finde ich jetzt sehr schwierig. Ich mag Emons gerne, den Verlag. Ich weiß aber auch, dass Emons unheimlich viel zu tun hat inzwischen. Sodass natürlich diese Beratung immer schwieriger wird.
Da wäre so ein kleiner Verlag eigentlich ideal.
Im Grunde genommen, ja.
All das, was man mit einem Verlag in Verbindung bringt, ein Lektorat, jemand, der sich ums Layout kümmert, ein Grafiker und jemand, der denkt, welche Schrift könnte wohl passen, welche Farbe muss das Papier haben, dass all diese Dinge bei den großen Verlagen schon längst outgesourced sind. Haben Sie das ähnlich erlebt?
Ja, das empfinde ich auch so. Als ich anfing, war das alles schon noch so ein bisschen in einer Hand. Ich finde nur jetzt, wo Emons immer größer und stärker wird, worüber ich froh bin für Emons, geht es natürlich so ein bisschen tatsächlich in so eine Aufteilung. Und dann wird es natürlich immer schwieriger. Und mit den anderen großen Verlagen habe ich halt bisher noch nicht diese Erfahrungen gemacht. Da muss ich jetzt mal gucken, also wie das mit dem neuen Buch ist.
Ist ein Buch eine Handelsware? Müssen Sie das irgendwann zur Kenntnis nehmen als Autorin?
Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich persönlich will es nicht zur Kenntnis nehmen. Natürlich ist es schön, wenn man weiß, dass ein Buch gut ankommt. Aber ich denke, das ist nicht der Grund, warum ich schreibe. Ich schreibe schon in erster Linie für mich.
Trotzdem veröffentlichen Sie ja, das müssten Sie ja nicht.
Ja, ja, klar. Also wenn man was fertig hat, dann hat man auch das Bedürfnis, es jetzt rauszugeben, vorzustellen. Das hat dann auch so ein bisschen was mit, ist schon so ein bisschen was mit Stolz zu tun. Einfach gucken, wie kommt es denn an, das, was man selber so denkt.
Die Krimi-Autorin Petra Reategi veröffentlicht also nicht bei Ralf Liebe. Aber auf der Liste des Verlegers stehen durchaus bekannte Schriftsteller wie Volker Demuth, Renan Demirkan, Lutz Rathenow, Reinhard Kleist, Dieter Wellershoff und Heinz Küpper. Im Verlag Ralf Liebe erscheinen auch Gedichte, ein Genre, das andere schon längst aus ihrem Programm gestrichen haben. Matthias Buth zum Beispiel veröffentlicht bei Liebe. Der große blonde Mann ist promovierter Jurist. Bei mir ist alles politisch, sagt Buth. Er ist Ministerialrat beim Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Aber ich bin kein dichtender Beamter, hat Matthias Buth am Telefon betont. Und stellen Sie mich bloß nicht so dar, schob er noch lachend hinterher. In seinem Büro mit schlichten Stahlrohrstühlen und praktischer Auslegeware stehen die Bücher eng an eng im Regal. Nur den Lyriker Matthias Buth sucht man dort vergeblich. Die eigenen Werke im Büro findet er peinlich. Dem Verlag Ralf Liebe hält er seit vielen Jahren die Treue.
Als Autor von Gedichten ist man froh, wenn man überhaupt einen Verlag findet, der auf Kosten des Verlages die Gedichte veröffentlicht. Der Ralf Liebe Verlag ist ein solcher Verlag, der schöne Bücher macht. Dieser Verlag ist klein, aber er hat den großen Vorteil, die Bücher werden nicht verramscht, sie bleiben präsent, sie sind mit Hardcover gemacht, sie sind Handarbeit. Auch Ralf Liebe ist jemand, der mit viel Liebe, wie sein Name ja schon sagt, Bücher macht und dranbleibt und sich selbst ausbeutet, weil er meint, es gibt nichts Wichtigeres, als Gedichtbände zu machen.
Obwohl es ja viel mehr Menschen gibt, die Gedichte schreiben in Deutschland, als welche, die sie lesen.
Ja, das ist das Problem der Lyriker überhaupt. Die meisten rezipieren Gedichte vielleicht noch über Anthologien, die sie im Taschenbuchverlag irgendwo bekommen. Aber wer kauft für 20 Euro, so kosten immer meine Bücher 20 Euro, kauft sich ein Gedichtband. Da muss man schon Liebhaber sein, aber diese Liebhaber finden sich und die finden sich zunehmend über das Internet und im Direktverkauf. Insofern gibt es da einen Markt, der ist nicht sehr groß und der wird auch nicht groß werden. Aber dennoch, glaube ich, wäre die deutsche Literatur magerer und nicht so dicht, wenn es eben keine Gedichte gäbe.
Das heißt, dann kann ein Verlag, der so ein Konzept hat, eigentlich gar kein reicher Verlag werden. Warum macht der Liebe das trotzdem?
Ja, warum schreibe ich Gedichte? Gegen jede Vernunft ist es eigentlich absurd, einen solchen Verlag über Wasser zu halten, und es ist auch eigentlich absurd, Gedichte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und trotzdem tut man es, weil man es tun muss.
Welches Selbstverständnis haben Autoren?
Autoren sind in besonderer Weise Ich-Optimierer, Selbstverwirklicher. Die kennen nur ein Prinzip, sich selbst, sind in ihre eigene Welt eingekapselt.
Aber wie kann man als Verleger mit dieser Art von Geschäftspartnern überhaupt zurechtkommen und überleben?
Das weiß man selber nicht, aber vielleicht ist auch der Verleger eines solchen Verlages auch ein Ich-Optimierer. Der will eben seinen Ralf-Liebe-Verlag präsentieren, und das ist das Wichtigste, das ist sein Lebenselixier. Und für die Autoren ist es wichtig, dass sie mit ihrem Buch, mit einem guten Cover und mit einer guten Darstellung im Meinungsmarkt und im Medienmarkt ankommen.
Klingt vollkommen inkompatibel, ist aber im Fall Ralf-Liebe, Matthias Buth kompatibel?
Ja, wir haben uns irgendwie gefunden. Der schätzt auch meine Sachen, schätzt auch seine Sachen, aber kompatibel, was ist kompatibel? Wir sind durch Abgründe voneinander abgegrenzt, jeder zum anderen. Und diese Erkenntnis, die trägt sich eben auch weiter, wenn man in einem Verlag zusammen ist.
Machen Sie sich manchmal Sorgen um den Verlag Ralf Liebe?
Ja, man kann sich über jeden Verlag Sorgen machen. Jeder hat es schwer, und wer nicht durch einen Konzern gesichert ist, hat das besonders schwer. Und die kleinen Verlage haben meistens eine kurze Lebensdauer. Er ist ja schon 2 Jahrzehnte dabei. Das ist schon eine tolle Zeit. Und das ist seiner Selbstausbeutung und seiner Hinwendung zum Buch zu verdanken.
Freitagabend in Köln. In einem Veranstaltungsraum des Verlags Dumont Schauberg füllen sich die Stuhlreihen nur langsam. Der Lyriker und Musiker Rolli Brinks steht mit Band auf der Bühne, ganz in Schwarz gekleidet, mit dezentem Schnauzbart und unüberhörbarem Kölner Dialekt. Auch Ralf Liebe ist hier, mit einem Stapel Büchern unter dem Arm.
Herr Liebe, was passiert hier heute Abend?
Also die Zusammenarbeit mit Rolli Brinks ist schon was länger und Rolli Brinks ist nicht im eigentlichen Sinne ein Lyriker, sondern Texte sind immer Teil eines gesamten Projektes. Es ist voriges Jahr ein neues Buch erschienen, ausschließlich mit Köln-Texten zusammen mit Fotos und heute wird im Prinzip über Umwege dieses Buch vorgestellt. Es ist ein lyrisch gesungener Stadtspaziergang durch Köln.
Man kann fast täglich hier in Köln zu einer Lesung gehen. Ist das für Sie als Verleger gut?
Also grundsätzlich, Lesungen sind eigentlich erstmal eine relativ grottenlangweilige Veranstaltung. Im Regelfall ist es auch so, dass die vortragenden Autoren nicht sonderlich gut lesen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ist der Herr Brinks eine Ausnahme?
Also sobald er singt, ist es noch besser, als wenn er liest. Also das ist einfach im Prinzip ein bisschen Gesamtkunstwerk.
Sie haben hier einen kleinen Tisch. Heißt das, Sie verkaufen auch was heute von den Büchern, die Sie herausgegeben haben, die Sie verlegt haben?
Ich hoffe, dass dem so ist. Also verhindern will ich es auf jeden Fall nicht.
Rechnet sich das denn?
Bücher machen?
Nee, ja, das mit Sicherheit, das würde ich Sie auch gerne fragen. Aber rechnet sich das hier heute Abend mit Ihrem Büchertisch?
Ich rechne das Ganze ja nicht in Stunden. Man macht es einfach. Man ist Teil eines Kulturbetriebes. Man ist selbst gewählt Teil eines Kulturbetriebes und hat da eigentlich grundsätzlich erstmal Spaß dran. Ich würde nicht viel etwas anderes in meiner Freizeit machen. Und ob ich jetzt dann noch eine Kiste Bücher unterm Arm habe oder nicht, das macht dann eigentlich auch keinen großen Unterschied.
Rechnet sich das Büchermachen denn?
Wenn man mit der klassischen betriebswirtschaftlichen Logik rangeht und gut funktionierende Verlage eine Rendite von 3-5% erwirtschaften, das treibt wahrscheinlich Herrn Ackermann die Tränen in die Augen. Aber es gibt einfach immer noch genug Leute, die damit ganz gut leben können.
Wie hoch ist denn Ihre Rendite?
Wenn ich alle Bücher zusammenzähle, dann habe ich es immerhin geschafft, jetzt seit 25 Jahren mit Büchern überleben zu können.
Sollen wir mal gucken, ob wir den Autoren des heutigen Abends finden, den Lyriker Rolli Brinks, der will eine rauchen, hat er eben gesagt. Dann gehen wir mal hinterher.
Rolli Brinks Vater stammt aus Nippes, seine Mutter aus Quadrat Ichendorf, ein Urkölner also, wie die Leute hier sagen würden. Zwei seiner Söhne haben die erfolgreiche Gruppe Brinks gegründet. Eine Musikerfamilie also, obwohl der Papa eigentlich Lehrer war. Zu dem anderen Urkölner, Heinrich Böll, das wird während der musikalischen Lesung sehr schnell klar, hat Rolli Brinks eine ganz besondere Beziehung.
Herr Brinks, was bedeutet Heinrich Böll für Sie?
Eine seiner ersten Kurzromane, Kurzgeschichten und Romane habe ich in die Hand bekommen. Da war ich noch Schüler. In der Schule ist uns der nie beigebracht worden. Durch Nachbarn habe ich ihn kennengelernt. Und was der Mann erzählt hat, diese Sprache, die eigentlich meine Alterssprache war, die leicht verständlich war, aber irgendwie sofort mit ein paar Sätzen die mir vertraute Atmosphäre meines Nachkriegsköln darstellen könnte und es trotzdem geschafft hat, eine ganz besondere Perspektive, und zwar nenne ich das immer die Perspektive von unten nach oben, die Perspektive der kleinen Leute. Von da aus war ich also absoluter Böll-Fan.
Haben Sie ihn auch persönlich gekannt?
Ja, ich bin einer der ersten Wehrdienstverweigerer von Köln. Damals war das ja noch ein Riesenprozedere. Da musste man vor einem Gremium treten, musste begründen, warum. Und es wurde ausschließlich religiös-ethische Begründung zugelassen, politische nicht. Man musste einen Gesinnungszeugen herbeirufen. Und dann habe ich mal bei Heinrich Böll an der Tür geklingelt. Das war zu der Zeit, als er noch Schnäuzer hatte und auch schwer rauchte und wahrscheinlich auch noch gut hier diesen gemacht hat. Ja? Und auf jeden Fall habe ich gesagt, hör mal, ich habe alle deine Sachen gelesen, du bist schuld. Mit Schuld, dass ich so denke, wie ich denke. Da ist ihm beinahe die Zigarette raus in den Mund gefahren. Hat er kurz überlegt und hat gesagt, komm rein, Junge. Komm rein, Junge. Und dann haben wir uns ganz lang unterhalten. Und der Kerl ist mit mir zu meinem Wehrdienstverweigerungsding gegangen. Ich kannte ihn ja bisher nur über Romane und so weiter. Und die Lyrik hat mich dermaßen fasziniert. Die haben wir dann im Rubbididub ganz schnell ins Kölsche übersetzt. Und irgendwann hat seine Witwe gesagt, schade, dass der Drickes, das ist Heinrich, nicht Kölsch geschrieben hat.
Was ist denn der Verlag Ralf Liebe für Sie?
Mein Freund Ralf ist einer der ganz, ganz wenigen, der in selbstausbeuterischer Art, ohne Hoffnung auf Gewinn und Profit, sich gewisser schreibenden Menschen in der Region annimmt. Das ist der Glücksfall für einen Vorstadtpoeten. Fast alle großen Verlage haben die bisher aus Liebhaberei, Tradition und kulturellem Image beibehaltene Lyrikabteilung geschlossen. Hans Magnus Enzensberger sagt, im deutschsprachigen Gebiet gibt es seiner Meinung nach Lyrikkäufer und Lyrikliebhaber, die beziffert er, die sich wirklich alle Neuerscheinungen anschaffen und durchlesen, irgendetwas zwischen 600 und 800. Hätte ich jetzt den Verlag Ralf Liebenit, ja, da könnte ich hier Klinken putzen gehen. Ja? Die würden alle mal gucken, und was willst du denn von uns? Ich fühle mich da sehr zu Hause. Er lobt einen ja nie, aber schon die Tatsache, dass er einen druckt, ist ja schon Lob genug. Ne? Heinrich Böll, mein Muse.
Zurück in Weilerswist, zurück bei den Krimi-Autorinnen und ihrem Besuch bei Ralf Liebe im Museum. Die Kaffeebecher sind leer und kurz bevor er ins Erdgeschoss in seine Druckerei bittet, erklärt er den Schrift der Schriftstellerinnenvereinigung der mörderischen Schwestern noch, was er unter einem Verleger versteht.
Also meine Definition ist die althergebrachte. Die eigentliche Geschichte ist, dass halt Drucker irgendwie die Zeiten, die sie früher nicht mit Aufträgen ausgefüllt haben, früher heißt also so bis ins Ende des 19. Jahrhunderts, damit angefüllt haben, Produkte auf eigenes Risiko zu machen, also Bücher im Regelfall. Und sie sind also in Vorlage getreten für die Kosten. Also verlegen stammt nicht aus der Unordentlichkeit dieses Berufszweigs, sondern daraus, dass die Kosten vorgelegt wurden in der Hoffnung, dann über Einzelverkäufe die Erlöse zu erzielen. Wenn ich vorher wüsste, ich habe überhaupt keine Chance mit dem Buch, dann würde ich es auch nicht machen, hoffe ich.
Wenn Sie wirklich mal so einen One-Hit-Wonder hätten, wie können Sie damit fertig werden?
Ja, gar nicht. Letztendlich im Prinzip, um dieses Wunder nutzen zu können, müsste man sofort ein großes Maß an Infrastruktur aufbauen. Das sind aber Verträge, die Sie nicht von heute auf morgen wieder kündigen können. Sie brauchen dann auch einfach Mitarbeiter als Unterstützung. Sie brauchen eine Verlagsauslieferung.
Erfolg wird in jedem Fall an Ihnen vorbeigehen, oder?
Nee, das... Ein ökonomischer Erfolg, wenn er singulär ist, ist eher eine Gefahr für einen Verlag als tatsächlichen Nutzen. Das Ganze in einem ausgewogenen Maß zu halten, wäre eigentlich das Angenehmste. Was ich zum Beispiel grundsätzlich nicht mache, ich ramsche nicht. Das heißt also, wenn Bücher unverkäuflich sind, werden sie makuliert. Ich schicke Leute eigentlich immer zu IKEA, wenn sie mir das nicht glauben. Das war vor 10 Jahren noch so, wenn ich mir eine Schrankwand bei IKEA oder irgendeinem anderen Möbelhaus angeguckt habe, da hatte ich da Buch Attrappen. Gehen Sie heute dahin, das sind richtige Bücher.
Sie können aber auch die Taschen noch hier oben lassen, also das ist dann einfacher. Ja. Ich würde nur im Zweifel die Jacken anlassen, weil unten nicht überall geheizt ist. Ne? Das weiß ich nicht, wie kalt die dann jetzt hat.
Im Parterre steht die Belichtungsmaschine für die Druckvorlagen, die erste Station der Museumsführung. Ralf Liebe, ein wandelndes Lexikon der Geschichte und Technik des Druckens, erklärt das Offset-Verfahren. Hierbei wird nicht direkt von der Platte auf Papier gedruckt, sondern die Farbe erst mittels eines Gummituchzylinders übertragen.
Was ist das für eine Maschine?
Das ist jetzt eine Offset-Druckmaschine.
Hier so eine eingespannte Druckplatte. Und hier ist der Grund, warum das Ganze eben als Offsetdruck bezeichnet wird. Das ist das Gummituch. Das heißt, hier haben Sie in den Seiten richtig auf der Druckplatte, Seiten verkehrt. Und dann ist darunter noch ein Zylinder, der dann das Papier führt während des Drucks. Da ist dann halt der Druck wieder Seiten richtig drauf. Hier oben ist das Farbwerk. Es sind insgesamt 21 Walzen, die für nichts anderes zuständig sind, als die Farbe zu verteilen. Und das ist die Maschine, wenn ich die 1970, als sie gebaut worden ist, neu gekauft hätte, hätte sie so viel gekostet wie ein Einfamilienhaus. Und was Sie jetzt sehen, ist, dann läuft das mit in etwa 5000 Druck in der Stunde, das Papier dadurch. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, moderne Maschinen laufen mit 15.000 Druck in der Stunde. Auf dem Bogen gesehen.
Wir haben jetzt gerade einen richtig dicken Stapel des Papiers auf ein Holzbrett gelegt vor eine Maschine. Und diese Maschine zieht jetzt die Blätter ein und knickt sie.
Und knickt sie, genau. Und das heißt, also im Moment sieht das ja noch nach einer relativ willkürlichen Reihenfolge aus, wie diese Seiten auf einem Bogen positioniert sind. Und erst nachdem die Bogen gefalzt bzw. geknickt sind, ist dann halt die Reihenfolge der Seiten entsprechend.
Auf der einen Seite dieses großen Papierbogens sind jetzt 8 Seiten zu sehen und auf der Rückseite nochmal 8 genau. Seiten. Wie kriegen Sie das hin, dass die dann auch wirklich nachher in der richtigen Reihenfolge sind?
Dafür gibt es eine sogenannte Flattermarke. Hier ist eine im nicht sichtbaren Bereich des Buches.
An der Knickstelle.
Genau, an der letzten Knickstelle ist halt eine kleine schwarze Marke und die wandert runter. Und das so sehe ich auf einen Blick dann halt erstens, ob alle Bogen da sind, zweitens, ob sie in der richtigen Reihenfolge sind und drittens, ob keine doppelt sind.
Und wir sehen jetzt auch hier schon die erste Seite. Das ist das Buch Der Zaungast von Heinz Küpper. Ist Papier eigentlich teuer?
Im Normalfall bei Büchern, die so, weiß ich nicht, um die 300 Seiten haben und die dann halt einen Buchhandelsverkaufspreis von 20 Euro haben, liegt der gesamte Materialeinsatz bei dem Buch vielleicht bei etwas unter einem Euro. Wenn ich das einkaufe, wenn es eine große Druckerei einkauft, vielleicht irgendwo zwischen 60 und 70 Cent.
Wer putzt hier eigentlich?
Also ich bin hier alles von der Putzfachkraft bis zum großen Zampano.
Die ganzen Wände sind voll mit kleinen und größeren Regalen. Dort liegen stapelweise fertig geschnittene Bücher, die noch nicht ganz eingebunden sind. Und zum Teil sind sie auch schon gebunden bis unters Dach.
Ich habe Ihnen richtig laut versprochen, jetzt kriegen Sie richtig laut, ne?
Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das ist das Feuilleton einer großen deutschen Sonntagszeitung. Und wenn man so drin blättert, dann ist da eine Menge über Bücher zu lesen. Zum Beispiel wird hier besprochen das neue Buch von Marlene Strerowitz und das neue Buch von Lorraine Adams. Wenn man weiterblättert. Dann gibt es auch Anzeigen, wie beispielsweise vom neuen Buch von Ulrich Wickert und interessanterweise auch eine Anzeige des neuen Buchs von Marlene Strerowitz, die 2 Seiten vorher rezensiert wurde. Hier sind im Grunde all die großen deutschen Verlage vertreten. S. Fischer, Hoffmann und Campe, der Heine Verlag.
Jetzt müsste ich ja mal
Verlag Ralf Liebe findet da nicht statt. Warum ist das so?
Ich kann ja nur Theorien vermuten. Die eine Theorie ist, dass Zeitungen nun mal von ihren Anzeigen leben. Und ich meine schon, dass mir auffällt, dass gerade was das Feuilleton betrifft, die Anzeigenabteilung mehr Einfluss auf die Inhalte hat als die eigentlichen Feuilleton-Redaktionen. Ist eine Theorie, die ich allerdings mit dem Aufschlagen fast jeder größeren Tageszeitung bestätigt finde.
Könnte doch auch vielleicht daran liegen, dass das, was Sie machen, nicht bedeutend genug ist oder vielleicht auch nicht gut genug ist.
Das würde ich ja noch gelten lassen, wenn es nur um mich gehen würde. Es gibt allerdings ja ziemlich viele kleine Verlage, die nach meiner Wahrnehmung aber auch in weiten Teilen aus dem Feuilleton verschwunden sind. Nehmen wir jetzt einen anderen Bereich noch mit dazu, dass die Buchpreisbindung dann auch noch erhalten bleiben muss, um eben Kultur zu verbreiten, wenn eigentlich schon relativ viele Sachen konzernintern geregelt werden und es dann eigentlich tatsächlich nicht mehr um die Kultur geht, sondern es geht dann eigentlich noch um den Marketing und das Verkauf. Weil das ist ja nun mal die dumme Schwierigkeit, wenn man mit Büchern zu tun hat, dass man ganz klar mit 2 Produkten zu tun hat. Man hat einerseits mit einem Produkt zu tun, das die gleichen Gesetzmäßigkeiten, Handelswege hat, wie es meinetwegen auch Waschmittel hat. Andererseits allerdings eben ist es letztendlich auch ein Kulturgut. In den 60er Jahren war das für einen Verleger noch ein Risiko, ein Buch zu machen. Da gab es die Milchmädchenrechnung, dass der Buchhandelsverkaufspreis der Herstellungspreis mal 3 ist. Mittlerweile ist das Drucken so billig geworden, dass der Faktor zu 1 zu 11 geworden ist. Also der Herstellungspreis mal 11 gleich der Buchhandelsverkaufspreis mit Ausreißern von einem Faktor von 1 zu 20. Und damit wird im Prinzip ein Kartell durch die Buchpreisbindung aufrechterhalten, die letztendlich weder der Kultur noch dem Buchmarkt an und für sich gut tut.
Was haben Sie denn gedacht, als Sie hörten, dass der diesjährige Literaturnobelpreis an einen Mann geht, der Gedichte schreibt?
Das passiert immer mal wieder. Es hätte auch Bob Dylan sein können.
Ist das nicht etwas, was Ihnen wirklich ein bisschen in die Hände spielt? Denn Sie haben sich ja nun mal den Gedichten vor allen Dingen verschrieben. Müssen Sie da nicht innerlich gedacht haben, ja, gut so, jetzt vielleicht kommt doch dieses Genre endlich ein bisschen zu der Lobpreisung, die es verdient hat?
Also ich glaube nicht, dass ein Literaturnobelpreis da was ändert, insbesondere wenn es ein Literaturnobelpreis ist, der an einen Autor geht, der sowieso hier nicht sonderlich bekannt und verankert ist.
Der Verlag, der ihn verlegt in Deutschland, die deutschen Übersetzungen, der krempelt gerade die Ärmel hoch im wahrsten Sinne des Wortes und schmeißt nochmal die Maschinen an, um nochmal ordentlich nachzudrucken. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn Sie Herrn Tranströmer hätten.
Ich glaube nicht, dass der Hansa Verlag die Druckerpressen richtig heiß laufen lässt. Sie werden einiges nochmal machen, aber letztendlich werden das Auflagen von vielleicht 1500 oder 2000 sein.
Der wird sich nicht so stark verkaufen wie andere Bücher von Literaturnobelpreisträgern, die beispielsweise Romane schreiben?
Mit Sicherheit nicht. Also das heißt, ich würde mal schätzen, wenn es hochkommt, ein Zehntel.
Wird das eine Rolle spielen auf der Buchmesse in dieser Woche, auf der Frankfurter Buchmesse?
Glaube ich nicht.
Sie sind nicht mehr mit dabei auf der Buchmesse. Sie hatten mal einen Stand eine Zeit lang, haben aber jetzt keinen mehr. Warum nicht?
Weil mir da eine Kaffeemaschine geklaut worden ist.
Die war so wertvoll?
Das war eine Kaffeemaschine, die immerhin 600 Euro gekostet hat.
Was kostet denn so ein Stand?
Die reine Standgebühr waren so rund 1200 Euro und dann kommt noch jede Menge Kram dazu. Man muss sich halt verpflegen vor Ort, man muss irgendwo unterkommen vor Ort, man hat die Transportkosten. Für einen kleinen Verlag heißt so eine Messeteilnahme so runde Kosten von 2.500 bis 3.000 Euro. Also auch wenn das Ganze immer noch Messe heißt, die Frankfurter Buchmesse hat eigentlich keine Bedeutung mehr für den Verkauf. Das heißt, Buchhändler kommen nicht nach Frankfurt, um dann noch zu ordern. Das sind Wege, die über Vertreter stattfinden oder wie auch immer sie überhaupt stattfinden. Die Buchmesse ist in erster Linie ein Handelsplatz für Rechte und in zweiter Linie dann halt ein Treffpunkt. Dann mit Sicherheit auch noch ein ganz großer Jahrmarkt der Eitelkeiten.
Wie kriegen Sie denn dann Ihre Bücher in den Handel?
Ich habe alles, so gut wie alles versucht. Ich habe mit Vertretern gearbeitet, ich habe mit Verlagsauslieferungen gearbeitet, ich habe mit direkter Ansprache und Mailings an Buchhändler gearbeitet und eigentlich jeder dieser Versuche war deutlich teurer. Zum Teil waren sogar die Kosten höher als die Umsätze.
Und die Quintessenz? Wie machen Sie es jetzt?
Die Quintessenz ist, dass ich warte und irgendwann wird sich das auch wieder ein Stück weit ändern.
Aber irgendwie müssen Sie Ihre Bücher doch verkaufen.
Ja, letztendlich mache ich schon relativ viel an Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Moment sind eher, was das betrifft, etwas schwierigere Zeiten. Dann hat es auch viel immer damit zu tun, dass ich mit Autoren über Jahre intensiv zusammenarbeite und dann eigentlich teilweise auch die Netzwerke von Autoren funktionieren.
Apropos Netzwerk, haben Sie Kontakte, fruchtbare Kontakte zu anderen Verlagen? Kann man sagen, dass es da so ein Netzwerk gibt, das Sie nutzen können?
Es gab diverseste Ansätze zu versuchen, Kleinverleger zu vernetzen, was allerdings letztendlich eigentlich per Definition nicht funktionieren kann. Alle Kleinverleger haben letztendlich die gleiche Schwierigkeit, in den Buchhandel reinzukommen und der Buchhandel nimmt 10 Kleinverleger genauso wahr wie einen Kleinverleger, so dass da eigentlich nicht wirklich irgendetwas passieren kann. Andererseits ist die einzige Chance als kleiner Verlag sowieso ja nur eine Öffentlichkeit über Medien erzielen zu können. Und da treten halt alle kleinen Verlage auch ganz massiv als Konkurrenten gegeneinander auf. Da klappt es eigentlich so ein bisschen per Definition nicht, wirklich größere Gemeinsamkeiten aufzubauen.
Herr Liebe, was machen Sie ganz am Schluss, wenn all diese gefalteten Seiten fertig sind?
Also dann kommt als nächstes erstmal das Zusammentragen. Das heißt, dann werden die einzelnen Lagen hintereinander gestellt. Dann wird das Ganze fadengeheftet. Es gibt diese zwei unterschiedlichen Prinzipien. Entweder man macht ein Buch oder eine Broschüre. Ein Buch sollte eigentlich fadengeheftet sein und über einen festen Einband verfügen. Bei der Fadenheftung selber bleiben die Lagen unverletzt.
Was sind denn das für Bücher, die man gerne auch mal im Urlaub kauft, so für einen Strand, die einem dann nach dreimal Umblättern auseinanderfallen?
Es gibt dafür zwei Worte, die eigentlich beide nicht stimmen, entweder Paperbacks oder Taschenbücher. Sie werden ganz normal als Broschüren bezeichnet. Es gibt Bücher und es gibt Broschüren. Bücher sind vernünftig gemachte Projekte, die also für die Jahrhunderte sind. Und alles andere, ob das jetzt geheftet, geklammert, genagelt, getackert oder geklebt ist, sind eigentlich Broschüren.
Lassen Sie uns doch mal so eins von diesen richtigen Büchern in die Hand nehmen.
Also das ist so das aufwendigste Buch, das ich je gemacht habe, als Auflagenprojekt.
Das heißt Sammeln und Lesen.
Das ist eine Auftragsarbeit für die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, mit der ich öfter zusammenarbeite. Das ist ein Katalog, der von der UB erstellt worden ist, um eine neue Sammlung, die sie geschenkt bekommen haben, von einem Kölner Sammler mit Büchern von H.C. Artmann vorzustellen und zu präsentieren. Und bei dem Buch ist alles anders als bei normalen Büchern.
Zum Beispiel ist es extrem farbig. Da schreit einem ja das Orange und das Blau entgegen. Und auch die Buchstaben sind zum Teil blau, gar nicht schwarz.
Es ist insgesamt dreifach heiß geprägt. Vorne auf den Titel und hinten auf dem Buchrücken. Es hat eine Fadenheftung, es hat ein Kapitalband, es hat einen vernünftigen Vorsatz. Der Vorsatz ist dann also im Prinzip an der Stelle, wo das Buch eingehangen ist, auch nochmal verstärkt. Bei ordnungsgemäßem Gebrauch hält der Buchblock 500 Jahre oder auch 1000 Jahre. Das ist kein sonderliches Problem und das wird eine Klebebindung nie schaffen. Ich hatte da einfach, deswegen zeige ich dieses Buch so gerne, von der Universitäts- und Stadtbibliothek, durfte ich quasi an dem Buch machen, was ich wollte. Es ist meines Wissens das einzige wissenschaftliche Fachbuch, das noch ein Daumenkino beinhaltet.
Da kann man einen Mann mit Hut erkennen, der sich irgendwie immer verändert. Nach all den Büchern, die Sie gemacht haben, wenn Sie dann am Schluss dieses Objekt in der Hand halten, gibt Ihnen das noch was?
Ich bin ein relativ eitler Mensch und ich finde einfach die Vorstellung schön, Produkte zu schaffen, von denen ich weiß, dass sie mein Erdendasein um ein Vielfaches überdauern werden, weil sie zum Beispiel eben in Bibliotheken oder Archiven ordnungsgemäß der Nachwelt überreicht werden. Das finde ich ein ausgesprochen angenehmes Gefühl. Und wenn dann im Prinzip das auch noch ein Produkt ist, von dem ich denke, oh, damit blamiere ich mich auch in 300 Jahren nicht, dann hat das schon was für sich.
Das war das Wochenendjournal. Es geht auch ohne Buchmesse vom Überleben eines Kleinverlags. Für Ihr Interesse am Wochenendjournal dankt Bettina Schmieding.